Willkommen zur neuen deutschen Nachhaltigkeit. Die, die den Podcast schon häufiger gehört haben, können schon mitsprechen. Wir brauchen eine konsequente neue Nachhaltigkeit. Und Deutschland ist und könnte und sollte eigentlich das Epizentrum für diese ganzen nachhaltigen Entwicklungen sein. Und insofern freue ich mich, dass wir heute da wieder reingehen können in diese Themen. Wir haben sehr häufig über Regulatorik gesprochen, über den Rahmen, den es dafür braucht. Aber am Ende des Tages geht es auch um jeden einzelnen Menschen, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Und insofern freue ich mich, dass ich heute Jan Bredak da habe, um mit Jan über das ganze Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Einmal, und damit bist du, glaube ich, relativ bekannt, über das Thema Vegans, wie du es also geschafft hast, wirklich nachhaltige Produkte wirklich in die Breite reinzubringen, aber dann auch gerade zwei große Projekte anschiebst, die wirklich zeigen, dass man mit nachhaltigen Ansätzen eigentlich die Food-Industrie nochmal komplett anders denken kann. Aber das nur als Cliffhanger, da kommen wir später drauf zu sprechen.
Versprich nicht zu viel.
Ja gut, das liegt dann an dir, du musst liefern. Jetzt okay. Habe ich die Erwartungsklasse sehr hoch gelegt, okay. Aber ich glaube zu Recht. Bevor wir aber auf sowohl den Konsummarkt zu sprechen kommen, als auch auf die beiden neuen Ansätze, die du da fährst, würde ich gerne noch ein bisschen über dich reden, weil ich finde es immer spannend, was sind eigentlich die Werdegänge, die Menschen hinter sich haben, bis sie da mal in diesen Themenfeldern auch so erfolgreich sind. Und sag uns doch mal, was hat dich dahin gebracht? Das muss nicht zu länglich sein, aber ich kann ja schon mal sagen, ich finde es immer spannend, weil du ja auch unterschiedliche Stationen hattest, unterschiedliche Erfahrungen mit an den Tisch gebracht hast. Insofern teil das doch gerne mal.
Ja, also da muss ich wirklich aufpassen, wo ich anfange, damit wir hier nicht 30 Minuten damit voll quetschen. Also richtig losgegangen ist es nach meiner Daimler-Karriere, die ich jetzt mal auslasse, aber da bin ich groß geworden, ein Konzernkind mit vielen Stationen. Und habe dann auch schon während meiner Daimler-Zeit viele Firmen gegründet. Das hatte aber noch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Das kam tatsächlich durch das Thema Ernährung. Und zwar aus einem Eigenerlebnis, ja, weil ich selber, meine damalige Freundin war vegetarisch, habe ich gesagt, okay, bin ich jetzt auch mal vegetarisch, ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Aber aus diesem ohne drüber nachdenken ist dann eine richtige, ich will nicht sagen, Dogma geworden, aber es ist zumindest eine Philosophie hat sich bei mir entwickelt, weil ich angefangen habe, drüber nachzudenken, wo kommt eigentlich unser Essen her? Mhm. Wie wird Essen? Und ich habe gemerkt, damals als 35-Jähriger, 38-Jähriger, dass sich die meisten darüber gar keine Gedanken machen. Und das ist ja was ich in den Tank reinschütte, das leistet dann dieser Apparat, Körper. Und mit dieser Beschäftigung bin ich am Anfang gar nicht über Nachhaltigkeit gekommen, sondern wir haben dann Vegans gegründet als Supermarktkette, eher vor dem Hintergrund, den Menschen es einfach, einen einfachen Zugang zu geben zu Produkten, die das einfach mitbringen. Und die Produkte können auch geil sein. Also die müssen jetzt nicht, so wie damals es üblich war im Reformhaus, irgendwie auch diesen Reformhaus-Style haben. Mhm. Und der Einstieg war wirklich, schaffe ein sehr exklusives Einkaufserlebnis. Ich habe mich so ein bisschen an den USA orientiert, weil ich da viel unterwegs war, Whole Foods und so. Habe gedacht, man, das kann doch auch mal geil. Einkaufen kann doch geil sein. Und dann baue ich mir mal einen Supermarkt. Geld hatte ich zu viel zu der Zeit. und ich wusste gar nicht, was Einzelhandel bedeutet. Und habe dann so einen Supermarkt aufgemacht, der eins, und so ist auch der Name Veganz entstanden, aus einer Wortspielerei aus Vegan und Eleganz. Also es sollte ein elegantes, extravagantes Einkaufen sein. Ja, schon so ist Veganz entstanden, der Name. Und dann haben wir einen Supermarkt gebaut mit ganz wirklich Lichtspielen und es musste farblich alles passen. Und dann haben wir Produkte aus der ganzen Welt, die eine gewisse Popularität und auch Anziehungskraft hatten zu diesem Zeitpunkt schon, 2010, 2011, muss ich dir vorstellen. Da kannte Vegan noch keiner. Das war eher eine Nische, aus dem radikalen Bereich, so aus von den Revoluzern, so gegen den Staat, alles, und die waren dann auch vegan, ja. Ob jetzt rechts oder links, scheißegal. Also alle Leute, die gegen was waren, waren vegan, um halt über ihre Ernährung auch ihre politischen Sichtweisen zum Ausdruck zu bringen. Einfach dieses Anti-Sein. Und aus dieser Nische habe ich das mit diesem Konzept rausgeholt, weil ich eben plötzlich auch dem Bankdirektor die Chance gegeben habe, cool einkaufen zu gehen und einfach aus der Neugier, oh, das ist vegan, warum ist das sonst nicht vegan? Wir hatten ja Klopapier, wir waren Vollsortiment da. Dann sind bei den Leuten sind durch dieses Einkaufserlebnis und unsere Läden waren wirklich gestürmt in den ersten Jahren, ja, wirklich teilweise Eröffnungen mit 20.000, 30.000 Menschen, kannst du dir gar nicht vorstellen, das war Volksfeste, sind Fragen entstanden, warum steht das jetzt hier im Regal und warum steht das nicht im Rewe oder im Edeka? Und aus dieser Thematik, dass sich die Leute angefangen haben, damit zu beschäftigen und auch die Produkte gut fanden, die sie da gesehen haben und die Marken, die sie vorher noch nie irgendwo gesehen haben, ist entstanden, nicht, dass ich mich jetzt, also dass die Leute sich dann komplett vegan ernähren. Viele natürlich sind auch als Veganer zu uns gekommen, aber eine ganz kleine, das ist eine kleine Zielgruppe, sondern die haben dann gesagt, ich find's geil, es schmeckt mir, ich baue es mit ein und ich verstehe den Sinn. Und also über die Produkte ist die Verlinkung gekommen zu dem, wie es bei mir auch passiert ist. Warum macht man das eigentlich? Ist es nicht Verzicht? Und wir haben einfach gezeigt, es ist kein Verzicht, sondern es ist bunt, es ist geil. Man kann wirklich sich vollumfänglich gut ernähren. Man hat alle Süßigkeiten, man hat... ich war bei Markus Lanz und der hat mich dann gequält zu dem Thema, dass wir vegane Ente verkaufen. Ja, das fand der, da war der Tim Melzer noch mit dabei. Das fanden die einfach... Allein das, dass ich zu Lanz eingeladen wurde... Um über das Thema vegane Ente zu reden, zeigt ja schon, was diese Produkte, was die plötzlich für eine Strahlwirkung entfährt. So.
Also erstmal ist natürlich toll, dass du jetzt auch noch ein Upgrade bekommst von Lanz zu Rickard. Also insofern mal gucken, was danach überhaupt noch folgen kann. Aber danke fürs Teilen. Und ich finde es aus zwei Gründen spannend. Einmal wirklich, dass du auch noch gesagt hast, du bist eigentlich ein Corporate Guy. Du kommst aus dieser Daimler-Welt, bist dann ein Unternehmer gewesen, hast gegründet und dann erst auf diese nachhaltigen Themen, die veganen Geschichten. Und das finde ich halt auch ganz spannend, weil du deswegen eben nicht ein ideologisch primär getriebener Mensch warst, sondern eher aus anderen Beweggründen reingekommen bist. Und vielleicht tut uns das in der ganzen Nachhaltigkeitsszene auch gut, wenn wir das Ganze mal ein bisschen runterkochen wieder und aus einer ideologischen Diskussion, die gerade wieder hochkocht, wieder zurückholen. Also das ist was so ein bisschen für mich auch exemplarisch aus deinem Werdegang kommt. Was ich aber vor allem spannend finde, ist, dass du es halt geschafft hast, dieses Thema wirklich in die Breite reinzubringen. Und auch das, ich meine, wir sitzen hier bei der neuen deutschen Nachhaltigkeit, ist ja genau meine Mission. Also ich möchte halt, dass wir das Thema wieder positiv konnotiert, aufgeladen in die Gesellschaft reinbringen und die Leute sollen Freude daran haben. Das heißt nicht in der Naivität, aber dass man natürlich trotzdem sieht, das ist etwas, von dem wir alle auch was haben. Und vielleicht kannst du da noch mal etwas tiefer reingehen, wie du das einschätzt, weil wir haben gerade so ein Rollback bei dem ganzen Thema. Also was ist deiner Ansicht nach vielleicht auch der richtige Weg mit diesem Thema und wie kriegen wir das wieder positiv in die Breite rein?
Also muss jetzt aufpassen, dass man Nachhaltigkeit jetzt nicht mit Veganen, also das ist nicht, aber ich nehme es mal als gutes Beispiel, weil bei Veganen, als wir angefangen haben, die meisten haben gedacht, es ist Verzicht. Ich muss auf irgendwas verzichten und es Verzicht hat immer irgendwas mit Mangel zu tun. Die Leute, wie sie hier konditioniert sind, groß geworden sind, tradiert, da will keiner verzichten freiwillig. Aber wenn du was anbietest, was dem, was sie kennen, auf Augenhöhe begegnet und dort weiterführt, dann tauschst du im Hintergrund quasi die weniger coolen Sachen aus und machst daraus ein nachhaltiges Produkt, ohne dass du es draußen als Schild dranhängst. Das Schild kommt automatisch durch die Beschäftigung damit, ja. Also es ist was Neues, wir probieren es mal aus. Mhm. Und was du schaffen musst, ist, das Interesse an diesem Neuen zu generieren, ja. Dieses, und da tust du dich natürlich sehr, sehr, sehr leicht. Das war unser großer Vorteil, weil wir die Ersten waren, die sowas gemacht haben. Ja, vor Rügenwalder vor allem, wir waren die Ersten, die sowas auf den Markt gebracht haben. Ja? Für Kinder Chia-Pudding, ja, zum Squatchen. Bei DM gab es sie dann zu kaufen. Ja? Oder Wirsing-Chips anstatt irgendwelche Chips von Lieblingsprodukt von Götz Werner damals gewesen. Rohkost-Wirsing-Chips, werde ich nie vergessen. Wenn du es schaffst, über das Produkt die Geschichte zu erzählen, dann rückt das Thema, warum du es gemacht hast, das kommt dann mit. Ja? Ja. Also du musst dir vorstellen, die Leute angeln, wollen, was weiß ich, einen kleinen, angeln passt jetzt nicht zu vegan, aber wollen und haben plötzlich ein Hecht dran, ja, und sagen, wow, es ist ein positives Thema. Und jetzt kommt das, was du angesprochen hast, aus meiner Sicht, durch die zu sehr ideologische und politische Betrachtung, was ich auch, du bist in Schubladen gesteckt worden, ja. Das ist vegetarisch, das ist vegan, das ist pescetarisch, das ist, und durch dieses Schubladendenken ist vieles kaputt gemacht worden. Ja. Das ist aber vorbei. Heute ist das Thema, also jetzt wieder auf vegan bezogen, verschwommen. Vegan, vegetarisch ist so ein bisschen, es ist eine Amöbemasse geworden. Ja. Das ist gar nicht mehr. Und ich finde es gut, weil man aus dieser Schublade rauskommt, ja, und die Leute danach beurteilt, ah, bist du Veganer, da bist du schlecht. Wenn du Milch trinkst, bist du ein schlechter Mensch, weil du tötest kleine Kälber und so weiter. Du fügst den Tieren Leid zu, du bist nicht nachhaltig, 20.000 Liter Wasser pro Kilogramm Fleisch und so. Diese Diskussion, wenn die vordergründig wird, ist es schlecht fürs Produkt, weil damit verkaufst du nichts. Weil dann kommt das Thema schlechtes Gewissen, dann kommt das Thema Mangel, ich muss auf was verzichten, ich will doch mein Ei haben und damit verkaufst du nichts. Du musst übers Produkt kommen und das Produkt muss diese Anziehungskraft haben. Du musst es schaffen, dem Produkt so viel Wert mitzugeben, das kann sogar versteckt sein am Anfang, dass die Leute das geil finden.
Ja. Nein, sehr schön. Also danke fürs Teilen. Auch, nein, aber daraus kann man natürlich schon schöne Sachen destillieren. Also auch jetzt quasi, auch wenn du natürlich sagst, vegane Welt ist nicht gleichzusetzen mit Nachhaltigkeit. Trotzdem gibt es da auch Sachen, die wir in der Übertragung nutzen können. Nämlich, dass wir A, gucken müssen, dass wir es nicht zu ideologisch aufladen. Dass wir auch gucken, dass wir aus diesen Schubladen denken, vor allem mit dem Fingerpointing aufhören. Weil das nützt keinem was, wenn wir das machen. Und in der Tat auch wieder positiv diese Sachen dann auch einführen. Und dann macht es auch Freude, weil das ist auch das, was ich immer wieder sage. Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht etwas, was per se ein Verzichtsthema ist, sondern wir reden ja gleich über Märkte und auch weitere Innovationen, sondern wo wir vor allen Dingen auch große Innovationen haben, die uns wirtschaftlich erfolgreich machen können. Also insofern, das können wir daraus lernen.
Was ist, also an der Stelle kurze Unterbrechung, weil ich erlebe oft, diese Nachhaltigkeitsdiskussionen sind ja schon ein bisschen abgeflacht, die letzten. Ja, ist ganz ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig interessieren tut es gerade keinen.
Was ganz gut ist, weil dann ist auch die Aufregung ein bisschen weg.
Stimmt, ja, also dieses Overhypte und so ist total, da gebe ich dir recht. Aber was mir oft begegnet ist, gerade bei großen, auf Folien hast du dann Nachhaltigkeit. Das war ja dann auf Sustainability, es war ja überall.
Ja, ich kann die SDG-Kachel nicht mehr sehen.
Also, was ist denn für dich Nachhaltigkeit, wenn du die fragst? Und ich habe die Frage immer beantwortet proaktiv bei Vorträgen oder so als Speaker, habe gesagt, Nachhaltigkeit ist eigentlich was Hochkapitalistisches. Wenn man die Definition von Kapitalismus nimmt, mit wenig viel erreichen. Und du münzt das auf Nachhaltigkeit, heißt das mit möglichst wenig kaputt machen, ein Maximum rausholen, das ist Nachhaltigkeit. Ja. Und wenn du es noch im Kreislauf schaffst, Cradle to Cradle, dann hast du alles richtig gemacht. Genau. Das wäre ja für den Kapitalismus perfekt, wenn du deine Ressourcen im Kreis drehen kannst und dabei Geld verdienst. Das ist Nachhaltigkeit. Und deshalb hat Nachhaltigkeit für mich auch was mit Geld verdienen zu tun. Warum nicht? Kann doch.
Muss.
Muss, ja, genau, es muss Spaß machen.
Weil sonst werden wir es niemals
machen. Bisher war es immer so, wir müssen jetzt auch nachhaltig sein, ja. Neue Konzernrichtlinie, Nachhaltigkeit steht jetzt überall, ja. Aber das ist doch.
Genau, aber deswegen war ich ja auch das aufgegriffen, was du gesagt hast, nicht in den Schubladen denken, weil da wurde nämlich Kapitalismus versus Nachhaltigkeit gesetzt und wir müssen halt zusammendenken. Und deswegen bin ich auch einer, der immer wieder dafür lobbyt, zu sagen, wir müssen halt auch in Europa oder in Deutschland den Rahmen schaffen, dass das die neue Wirtschaft ist, weil die ist am Ende des Tages auch erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreicher. Damit kommen wir. Ich mache jetzt mal einen harten Cut. Trotzdem hoffentlich moderatorisch einen guten Switch, weil Thema, wie kriegen wir die Wirtschaft in diese Richtung? Dafür brauchen wir Innovationen, die auch wirklich funktionieren. So, wir haben jetzt gerade über Vegans gesprochen. Danke fürs Teilen. Großartig, wie man das quasi in den Konsumbereich reingebracht hat. Auch schön, wie du es geschafft hast, dass andere Marken gefolgt sind, weil das ist am Ende des Tages die Skalierung.
Ich habe die beraten. Also da muss man sich vorstellen, du gehst quasi zu deinen Wettbewerbern in Lauerstellung und sagst denen, wie es geht.
Aber wir sitzen ja über Fineo, wir reden über Wirkung. Wirkung kann nur skaliert werden, indem man auch teilt. So, also insofern großartig gemacht. So, jetzt aber weg
weil
von...
Weil ich hatte nie Angst davor, ich hatte nie Angst davor, Leute haben mir echt einen Vogel gezeigt. Warum ich den mit dem mein ganzes Wissen teile. Ja, ich wollte, dass es geteilt wird, weil mir klar war, ich als kleines Vegans-Babychen, ja, in diesem Riesenmarkt kann doch nichts bewirken. Aber wenn die anderen alle mitmachen, dann habe ich da auch was von. Dann haben alle was davon. Also das war so meine Denke. Ja, ja. Und es hat funktioniert.
Nochmal danke. Das ist die Denke, die wir auch bei Fileo haben. Am Ende des Tages geht es halt darum, dass wir wirklich auch Sachen teilen und damit kriegen wir halt die Bewegung nochmal größer. Oder ich bin ja auch, wie du weißt, bei der deutschen Nachhaltigkeit. Ich meine, auch dort geht es uns darum, dass wir das Thema in die Breite bringen und dass wir auch alle, die wollen daran partizipieren lassen, wie erfolgreich man auch als Investor beim Thema Impact Investing unterwegs sein kann. Unsere Anleihe ist super gut verzinst, weil wir selber erfolgreich sind damit. So, also insofern, ja, teilen ist da durchaus das richtige Stichwort. So, switcht jetzt zu deinen neuen Sachen. Das war jetzt eher der Blick in die Vergangenheit bei dem, was du gemacht hast. Jetzt gucken wir mal ganz nach vorne. Ich weiß, dass du gerade zwei Sachen hier sozusagen da anschiebt. Vielleicht kannst du sowohl über Millikärmer reden, was ihr da in Innovation habt, als auch mit Orbifarm, weil es für mich wirklich so exemplarisch dafür steht, wie wir groß denken können in der Wirtschaft. So, bitte.
Ja, Millik hört sich jetzt nach Milch an. So hat es auch mal angefangen. Ist eine Technologie. Wir haben uns gefragt, und das war noch in der Veganszeit, wir haben uns gefragt, vor dem Hintergrund Wirtschaftlichkeit. Nachhaltigkeit kam erst dann im Nachgang, wenn man sich mal die KPIs angeguckt hat. Wir haben uns gefragt, wieso schippert man eigentlich, wenn man heute Pflanzenmilch, aber auch Kuhmilch verkauft, wieso schippert man eigentlich 90% Wasser durch die Gegend? Mhm. Und verkauft den Menschen das als geiles Produkt, nur weil geiles Marketing dahinter ist. Was ist der Sinn da drin, in einem Produktionsprozess Wasser dazu zu geben, was das Ganze in der Produktion extrem teuer macht, aber die ganze Logistik, bis es zu Hause ist, bis auch der große Müll wieder dann verwertet wird, das macht alles gar keinen Sinn. Also haben wir gesagt, also die Ausgangsbasis für Pflanzenmilch ist ein Korn oder eine Mandel oder was auch immer. Wenn man die mahlt, hat man eine Masse und die macht man eine Fermentation. Und wenn man die Fermentation hat, dann nehmen wir doch dieses Produkt und machen daraus und haben halt einen Prozess entwickelt, dass man es druckt. Wir haben es als Blatt gedruckt, weil wir sagen, ein Getränk, was normalerweise flüssig ist, in eine Blattform zu bringen und so platt wie möglich zu machen, das suggeriert ja schon, wir schicken dir einen Liter Milch im Briefumschlag nach Hause. Ja, das war so ein bisschen der... Ja. Und so haben wir eine Technologie, eine Plattformtechnologie entwickelt, die es jetzt ermöglicht, ich komme gleich mal zu den ganzen, was danach sich daraus entwickelt hat, die es ermöglicht, aus alles, wo heute Wasser drin ist, ob das ein Smoothie ist, ein Orangensaft, ein Apfelsaft, eine Pflanzen, eine Mandelmilch, eine Sojamilch, können wir als Blatt drucken. So, das ist. Wir haben die Technologie entwickelt.
Großartig.
So, und jetzt kommt raus, ja, Moment mal, die Technologie ist so genial, dass die Aufbau einer Produktionsanlage, wenn du heute 100 Millionen Liter produzieren willst, zahlst du für den Tetrapack, also wenn mit Wasser durch die ganzen septischen und Anforderungen, die du hast, bist du bei 20, 30 Millionen Invest. Bei uns bist du bei 5, 6 Millionen. Damit hast du eine Fabrik, die kann 100, 150 Millionen Liter produzieren. Äquivalent. Mhm. Also du bist schon... Und du kannst jetzt sagen, ich baue das überall in der Welt. Du kannst jetzt auch wirklich Kleinunternehmern in Ländern, die sich heute gar nicht leisten könnten, eine Milchabfüllanlage bei sich zu bauen, kannst du sagen, komm, wir bauen dir da so ein Ding hin, ja, unter Lizenz oder wie auch immer. Es ist leistbar. Und du hast einen Output, der ist gigantisch. Transport, der Preis ist viel günstiger. Ja, also es freuen sich alle, in der Wertschöpfungskette freuen sich alle. Der Preis ist günstiger, Logistik ist günstiger. Der eine so eine Palette ersetzt 9 andere Paletten oder ein LKW, fahren 9 LKWs sonst. Das muss man sich, das ist aber alles, die Grundidee war, warum ist eigentlich Wasser drin? Das war die Fragestellung.
Ja, aber manchmal braucht man genau diese Frage.
Was daraus in, so, jetzt müsst ihr das Produkt geil machen. Es muss ja, du kriegst bei sich ein Blatt, das kennen die Leute nicht. Die sagen, ich trinke immer aus dem Tetrapack, ich nehme es aus dem Kühlschrank. Wir sieht da ein Blatt, was mache ich denn? Dann tust halt in Wasser. Und dann, so wie du heute Sirup auch machst. Sirup ist auch so ein Thema. Ist quasi, Sirup ist der halbe Schritt zu unserem Blatt. Ja, weil wir eben auch Orangensaft und so machen können. Auch Sirup wird dehydriert, also im Produktionsprozess viel zu teuer. Mach's doch, nimm doch die Frucht, den Trester und mach einen Drucks. Ja. Dann hast du das Gleiche. Also so ist das entstanden. Das ist Millik. Wir nennen es immer noch Millik-Technologie, aber wie gesagt, wir können auch Smoothies und Säft und alles machen.
Ja, also wirklich ein Game-Changer, der die gesamte Wertschöpfungskette dann eigentlich umfasst.
So, jetzt
also,
erzähl ich dir, das Produkt war so geil, dass alle gleich Rewe, alle drauf mit Eigenmarke draufgesprungen. Das hat nicht funktioniert. Weil es steht im Regal, aber es erzählt keiner, also da steht jetzt ein neues Produkt, wo die Einkäufer sofort verstanden haben, hey, das ist ja geil. Aber der Kunde am Regal hat es nicht verstanden.
Und was
diese Transferleistung hat nicht stattgefunden. Dieses dieses Geld in die Hand zu nehmen, alle Leute aufzuschlauen, ja, das hat, wir sind auf den Produktion und den Produktionsprozess fokussiert. Die finanziellen Mittel, jetzt die ganze Welt, damit haben wir nicht. Also haben wir gesagt, komm, dann lass den Retail, ja, den Endkunden, dann gehen wir halt zu der Gastronomie. Die verstehen es. Das ist jetzt einer, der muss es verstehen. Und dann hat sich daraus jetzt wieder ergeben, ja, die Blätter sind ja viel geiler als alles andere, weil sie sind vorportioniert. Ja, du kannst ja für jeden Kunden das, für ihre Latte Macchiatos ein Blatt oder für ihre Cappuccinos. Da musst du nicht mit irgendwie Messbechern Pulver sowieso Horror, weil Pulver ist eigentlich gesprühgetrocknet, also viel, viel teurer. Abgesehen davon, hast ein Blatt, zack, rein ins Wasser, in der Zeit machst du einen Kaffee, Milch drauf, fertig.
Das heißt also, ihr habt eure Strategie dann nochmal geändert, weil es
eher auf die...
Okay, wer ist jetzt sozusagen der Hauptabnehmer, also nicht mehr
im Retailmarkt? Wir selber vertreiben gar nichts mehr, wir konzentrieren uns auf das Thema dieser Produktionstechnologie, die wir immer weiterentwickeln und immer effizient, es geht noch effizienter, es entwickelt sich, wir haben einfach mal angefangen und haben einfach mal vor 3 Jahren die ersten Blätter gedruckt. Und siehe da, es hat funktioniert. Und klar, es ist immer besser geworden, wir sind immer günstiger geworden, es ist immer... Und wir haben gesagt, wir fokussieren uns da drauf und haben alles, was Vertrieb, Marke, wir machen es für alle möglichen Marken, geben wir raus. Und die Kunden, die wir jetzt haben, sind Distributoren, die seit 30, 40 Jahren mit McDonald's, Starbucks und so arbeiten.
Das sind
die. Und die sollen jetzt die bearbeiten und machen die auch. Nicht in Deutschland, sondern in den USA erstmal, aber ist erstmal egal, weil was in den USA funktioniert, kommt irgendwann auch
wieder. Das kommt zurück so lange, als erstmal eine Innovation aus Deutschland ist, die hoffentlich auch primär hier bleibt. Also großartig, weil für mich ist das auf den Punkt bringt, dass man einfach Innovation im ersten Schritt hat, die dann natürlich einen riesen, auch nachhaltigen Effekt hat und dann skaliert. Und natürlich auch, wir reden häufig auch beim Thema Wirkung über Sachen, die nicht glücken, weil das gehört auch dazu. Ihr habt gelernt, es funktioniert nicht bei dem Endverbraucher, aber dann habt ihr es eben quasi bei dem Distributoren dann eingesetzt.
Genau, also die Begeisterung, die wir hatten und auch die Einkäufer, ja, bei Rewe, Lidl und so weiter, die war ja da. Also wenn du einen Menschen vor dir hast, der versteht das.
Ja.
Nach 5 Minuten Erklärung. Aber die 5 Minuten hast du am Regal nicht.
Sehr schön. Das stimmt, ne? Man merkt schon, mit dir könnte ich unendlich lange reden. Wir haben natürlich trotzdem nur begrenzte Zeit, aber ich möchte trotzdem noch auf eine zweite große Innovation zu sprechen kommen.
Die ist sogar noch größer.
Genau, deswegen habe ich dir natürlich bis zum Ende aufgespart, weil es muss ja immer noch eine Steigung drin bleiben. Aber erzähl noch mal kurz, was ihr da gerade mit Orbifarm anzieht.
Genau, Orbifarm ist entstanden vor fünf Jahren aus einer Idee. Wir haben mit Veganz damals Protein-Fleischersatz genutzt und haben uns gefragt, aus Erbsen, können wir die irgendwo regional hier herbekommen? Und die Bauern haben uns alle einen dicken Finger gezeigt. Und gesagt, hau ab. Ich mache mich nicht abhängig von dir und gar nicht von einer Frucht. Und dann haben wir gesagt, okay, kann man das indoor anbauen? Sind dann überall, damals gab es noch Infarm. Mhm. Die haben uns angeguckt mit so großen Augen, weil die haben nur Salat und Kräuter angebaut. Ja, und dann immer nur für den Handel. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, kannst du mir Protein? Ging nicht. Und dann sind wir zum Fraunhofer nach Aachen. Die sind so weltweit das renommierteste Institut, wenn es so um Pflanzenbiologie im Indoor-Bereich geht, auch für Pharmaceuticals und so. Und dann haben wir gesagt, ey, könnt ihr das machen? Und die sagt, wissen wir nicht, probieren wir aus. Also haben wir einen Auftrag gegeben, natürlich bezahlt, wie man es im Fraunhofer macht und kennt. Und was rauskam, war so mindblowing, dass die selber vom Stuhl gefallen sind. Ja, weil die haben ein Fließbandsystem, wo Pflanzen quasi Karussell fahren, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Am einen Ende sähst du, am anderen Ende erntest du. Ja, also wirklich, was Indoor angeht, komplett neue Welt. Das hatten die in der Schublade seit vielen Jahren, hat aber nie jemand drauf abgehoben, weil nie jemand einen Anwendungsfall dafür hat. Jetzt kamen wir mit unseren Erbsen und plötzlich war der Anwendungscase da. Und die Ergebnisse, ich mach's mal an der Erbse fest. Durch diese Bewegung der Pflanzen initiierst du in dieser Pflanze eine viel höhere Ertragsausbeute. Das heißt, die haben viel mehr Früchte. Erster großer Punkt. Ja, doppelter, dreifacher Fruchtertrag. Jetzt auf dieser Indoor-Anlage kannst du 6-mal im Jahr ernten, anstatt nur einmal.
Ja, sechsmal.
Sechsmal bei der Erbse. 60 Tage wird geerntet. Also vorne gesehen, nach 60 Tagen kommt hinten, zack.
Dreifacher Ertrag. Und dann noch 6-mal
schnell. Aber es geht weiter. Dann kam raus, da wir ja im geschützten Environment sind, keine Erde verwenden, sondern nur mit einer Nährlösung die Pflanzen von hinten die Wurzeln besprühen, sind die nicht kontaminiert. Das heißt, du hast keine Pestizide sowieso nicht, aber du hast auch keine Erde. Das heißt, du kannst nicht nur die Frucht verwenden, um dein Protein rauszuholen, sondern das Grün und die Wurzel. Das haben wir gemacht. nochmal verdreifacht. Das heißt, wir waren dann plötzlich beim 36-fachen Ertrag vom Protein, nur weil wir das auf diesem Förderband angebaut haben. So, und dann ging es richtig los. Und dann haben wir angefangen, okay, was macht man jetzt damit? Dann haben wir ein Konzept entwickelt, wie man quasi von der Aussaat bis eine Commodity entsteht, die auf dem Weltmarkt heute gehandelt wird, als Protein, bis die hinten rauskommt. Ja. Also wir haben quasi eine schwarze Halle, da arbeitet kein Mensch, da geht vorne rein, hinten raus und du hast eine Commodity, die heute am Weltmarkt 6.000 bis 9.000 Euro die Tonne oder Dollar die Tonne gehandelt wird. Wie geil ist das denn? Und du kannst jetzt plötzlich überall auf der Welt, mitten in der Wüste, weil du kein Wasser brauchst, kannst du eine schwarze Halle hinbauen, du hast Sonnenenergie und machst aus nichts Lebensmittel plötzlich oder Tierfutter oder Baustoffe oder name it. So, jetzt haben wir ja nicht nur Erbsen, dann haben wir angefangen, ja, geht das mit Cannabis? Weil Cannabis ja, riesen Thema. Und wir sehen plötzlich, ja, anstatt einmal Ernte, kannst du 4 bis 5 Mal ernten, die Blüten im Jahr auf unserer Anlage. Und du hast viel mehr Blüten, weil durch die Bewegung ist die Cannabispflanze nicht 1,20 oder 1,40 hoch, sondern nur 60 Zentimeter, aber hat viel mehr Blüten. Also du hast auf weniger Platz viel mehr Blüten und kannst 4 Mal mehr ernten. Das heißt, so eine Cannabisanlage, die wir da konzipiert haben, wenn du dir so ein Ding hinbaust, nach 10 Monaten hast du dein Geld, hast du die bezahlt und danach bist du voll im Geld. Also das sind so Dinge, die passiert sind. Und dann kam Pharmaindustrie, dann kam Matcha. Matcha, ein Riesenthema. Matcha wird in Japan angebaut. Alle wollen Matcha. Matcha, Matcha. Jetzt kennt man es als Getränk beim Kaffee. Im Ausland noch mehr als hier. Geh mal durch London, an jeder Ecke Matcha, Matcha, damit, damit. Aber Matcha ist auch für die Kosmetik. Matcha ist für die Pharmazeutik, also für die Medizin. Aber es gibt nur ein Anbauland, das ist Japan. Und Matcha ist hochkompliziert anzubauen. Du musst es beschatten, kurz vor der Ernte. Da darf keine, die dürfen nicht nass werden. Frag mich. Ja, wir haben jetzt anstatt eine Ernte im Jahr, können wir 4 bis 5 Mal ernten im Jahr. Durchgängig das ganze Jahr. Und alle Dinge, die diese Pflanze braucht, können wir so einstellen, wie sie braucht. Also, verstehst du? Ja. Ganz plötzlich die Produktion deiner Commodity dahin bringen, wo du sie verarbeitest. Nach Nordamerika oder nach Südeuropa oder sonst wohin. Du bist nicht mehr abhängig von einem Anbauregion. Du bist nicht mehr abhängig von Klima. Du bist nicht mehr abhängig von Bodenqualität. Und das habe ich vorhin gesagt, ist Orbifarm ein viel größeres Thema, weil das, was wir da haben, verändert die ganze Welt. Nach vorne gerichtet. Du kannst plötzlich überall auf der Welt Grundnahrungsmittel anbauen, wo heute nichts wächst.
Ja.
Also es verschiebt ja völlig die Abhängigkeitsverhältnisse. Und das am Anfang, also wir sind jetzt seit, sagen wir mal, 6 Monaten damit draußen. Ja, vorher war das alles hinter Chinese Walls und wir sind damit nicht. Aber es ist alles patentiert und es ist alles schick. Jetzt gehen wir damit raus. Aber ich spüre, ich halte sehr viel Vorträge und bin mit sehr viel Offtakern. Ich habe über 100 Leads, die ich abarbeite in Asien, in Middle East. Middle East gerade schwierig. Aber ich fliege nächste Woche nach Kairo, dann kommen die Inder hierher und so. Das ist wirklich viel geboten. Aber ich erlebe doch eine absolute Ungläubigkeit. Also die Leute,
das klingt doch fast so gut, um
wahr
zu sein.
Die Leute sind, wir hatten heute gerade wieder ein Meeting mit einem Inder. Die glauben es nicht. Also die sagen, ja, komm her, wir zeigen es dir. Wir haben ja Anlagen hier, wir können es dir zeigen. Jens Fraunhofer, die Daten sind da, sie sind validiert. Guck's dir an. Also wir erzählen dir keine Scheiße. Nein, aber an dem Punkt sind wir gerade. Wir haben wirklich was die ganze Welt komplett auf den Kopf stellt. Was auch gefährlich sein kann, weil du damit natürlich bestehende Strukturen disruptierst. Das ist so. Das ist immer schwer.
Das stimmt, aber du willst ja nicht sofort alles ersetzen, sondern ergänzen, wenn wir auch sozusagen auf die Bevölkerungsexplosion gucken, dann brauchen wir genau solche Lösungen.
Ja, also insofern, Klimaeinflüsse, weniger Ernten, ja, also Dürre, Hitze, also Dürre, Überschwemmung. Du brauchst ja nur gucken, was hier schon in Deutschland los ist.
Nein, aber deswegen, deine Begeisterung spüre ich, die springt auch auf mich über, weil es ist wirklich, wirklich groß. So, also
im Moment ist es noch klein, wir sind ein sehr kleines Team. Aber ich finanziere alles selber im Moment. Es ist auch manchmal sehr hart, weil ich habe viele Leute übernommen von Leuten, von Firmen, die aufgegeben haben, aber wo Experten waren, die schon was mit Indoor Farming auch zu tun haben. Wir haben viel mit dem Fraunhofer, es muss alles bezahlt werden. Das sind ja Millionen von Euro jedes Jahr. Aber ich glaube so fest daran, dass das ein Erfolg wird, dass ich, ja.
Den Glauben teile ich mit dir. Jan, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich meine, du weißt, dass ich begeistert bin von dem, was du machst. Und immer wieder, wenn ich dir zuhöre, sehe ich halt einfach auch, was du für große Räder schon gedreht hast. Aber jetzt vor allen Dingen mit den beiden Sachen da richtig anschiebst. Und damit passt es halt auch so gut zu dem, was meine Mission ist. Dass ich ihm zeigen möchte, Nachhaltigkeit funktioniert. Nachhaltigkeit muss groß werden, macht Spaß und ist erfolgreich. Also insofern, danke für dein Engagement. Danke für das, was du bewegst. Und du gibst mir hoffentlich vielen anderen Zuversicht. Danke dir. Alles wird gut.
Danke dir.